Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Auge in Auge mit einer wildlebenden Honigbiene, der Stachel in der Haut aus der Nähe fotografiert. Ingo Arndt ist einer der renommiertesten Naturfotografen. Seine Bilder werden weltweit in Museen und Galerien gezeigt oder in Magazinen wie Geo oder BBC Wildlife. Aktuell hat er wildlebende Honigbienen für einen Bildband fotografiert, der einen neuen Blick auf die Bienen und die Bienenzucht wirft. Am Montag erzählte Ingo Arndt in SWR 1 Leute, wie er dadurch zu neuen Haustieren kam.
Ja, also wir hatten allein schon deswegen reisebedingt, weil wir viel unterwegs sind, schon länger keine Haustiere mehr. Und jetzt haben wir viele Zehntausende von Haustieren, dadurch, dass wir im Moment auch wieder 3 Bienenvölker bei uns im Garten stehen haben. Und ich wollte die Honigbienen, also die wildlebenden Honigbienen, die Honigbiene ist eigentlich ursprünglich ein Waldinsekt, in unseren Wäldern auch noch leben, im Wald fotografieren, in Baumhöhlen, 20, 30 Meter hoch, in dicken Buchen leben die. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist nicht wirklich praktisch, auch wegen der vielen Fahrerei, nicht nur, weil man da hochklettern muss. Und dann habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, eine Schwarzspechthöhle zu suchen. Das ist so eine typische Höhle, wo die Honigbienen gerne reingehen zum Nisten. Die habe ich mir nach Hause geholt in den Garten und habe die dort aufgestellt und mir dann ein Bienenvolk dort angesiedelt.
Und was war das Überraschendste, was Sie überhaupt über Honigbienen erfahren haben?
Oh, das ist ganz viel. Also ich glaube, da fällt mir jetzt spontan gar nichts ein, was besonders herausragend wäre. Das ist alles sehr speziell. Ich glaube, in so einer Schwarzspechthöhle zum Beispiel, in der ich dann fotografiert habe, das ist ja noch nie beobachtet worden. Und das Besondere dort ist eben, dass es eine dreidimensionale Höhle ist, in der gebaut wird. Bei dem Imker, dann haben sie diese Rähmchen, in die Waben reingebaut werden von den Honigbienen. Das ist alles zweidimensional. Und in so einer Naturhöhle hat man dann, da habe ich zum ersten Mal auch fotografieren können, wie dort tatsächlich die Waben installiert werden und wie das Verhalten der Bienen dort stattfindet.
Also nehme ich an, Sie haben auch keine Allergie auf Bienenstiche?
Nein, habe ich nicht. Also mein Gesicht, wenn die Biene entsprechend trifft, wird dann auch unkenntlich dick.
Wie viele Stiche haben Sie abbekommen?
Auch gar nicht so viele. Also ich habe am ersten Tag witzigerweise meiner Fotoarbeiten einen Stich abbekommen. Das war so der Warnschuss. Dann war ich sehr vorsichtig. Und als ich dann in dieser Baumhöhle in meinem Garten fotografiert habe, da ist dann hinten so ein Beobachtungsfenster dran gewesen, da habe ich dann ohne Imkerschleier fotografiert, also ohne Schutz. Und da hatte ich dann relativ schnell 2 Stiche hintereinander bekommen und das waren dann wieder Warnschüsse, weil ich einfach zu unvorsichtig gewesen bin und dann habe ich eben nur noch mit Schleier gearbeitet und zwischendrin hatte ich mal einen Tag, da haben sie mich 6-mal gestochen hintereinander. Da musste ich dann auch wirklich flüchten gehen und ins Haus rennen, weil sie mich verfolgt haben. Keine Ahnung, was mit den Bienen los war an dem Tag, aber normalerweise konnte ich mich auch mit T-Shirt, kurzen Hosen und ohne Imkerschleier nähern und wurde nicht gestochen.
Stimmt das? Ich habe von einem Imker mal gehört, besonders helle Kleidung schützt einen eher. Ist das so?
Genau, das steckt wohl in den Bienen drin, weil der Bär, das ist einfach ein Erzfeind der Honigbienen und man sagt dunkel, langes Haar und dann nah an den Bienen dran, dann wird man sofort gestochen. Deswegen haben
sie
wahrscheinlich
gute Voraussetzungen mit.
Und ja, genau.
Ihre
aber deswegen habe ich mir die Haare jetzt nicht abgeschnitten.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Ingo Arndt ist der erste Fotograf, dem eine komplette Fotoreportage über wildlebende Pumas gelungen ist. 7 Monate lang war er dafür in Patagonien. In SWR 1 Leute erzählte der renommierte Naturfotograf, wann er das erste Mal in seinem Leben einem Puma begegnet ist.
Das ist ungefähr 20 Jahre her und das war in Chile im Torres del Paine Nationalpark. Da war ich mit einem befreundeten Fotografen für 5 Wochen unterwegs, um eine Geschichte über Guanacos zu fotografieren. Also Lama-artige Tiere sind das. Und an einem der letzten Tage lief uns dann, nachdem wir eigentlich mit dem Fotografieren schon fertig waren und wussten, es sind dort viele Pumas unterwegs, aber wir haben nie einen gesehen, lief uns dann tatsächlich um 10 Uhr morgens einer über den Weg. Und das war auch noch ein Weibchen mit 2 kleinen Jungen. Bis ich die Kamera dann draußen hatte, war er schon wieder verschwunden. Aber das war einfach so ein einprägsames Erlebnis, dass ich damals quasi schon beschlossen habe, irgendwann muss ich zurückkommen und Pumas fotografieren.
Hat dann aber eine ganze Weile gedauert. Und Sie sind aber jetzt wohl der erste Fotograf, dem eine komplette Fotoreportage über wildlebende Pumas gelungen ist. Wie hat sich das dann entwickelt? Ein Fotograf geht angeblich so vor, dass er erstmal so eine Wunschliste an Bildern zusammenstellt. War das bei Ihnen auch so?
Genau, das war bei mir auch so, wobei es bei den Pumas schon ziemlich schwierig ist, weil man muss wissen, diese Großkatzen sind einfach sehr scheu. Also es ist schon sehr problematisch, erstmal überhaupt einen zu sehen. Das heißt, man muss sich eine Stelle suchen, wo die Möglichkeit relativ hoch ist, einen Puma beobachten zu können. Und das ist eben im Torres del Paine Nationalpark in Chile der Fall. Dort lebt eine relativ große Population an Pumas, wobei, wenn man überlegt, ein Weibchen hat eine Home Range, ein Jagdgebiet von 25 Quadratkilometern, ein Männchen bis zu 60 Quadratkilometer, und da muss man diesen gut getarnten Puma ja erstmal finden. Das heißt, auch da ist es nicht einfach. Aber Torres del
Paine, wie spüren Sie den auf?
Ja, das macht man am besten mit sehr guten Fährtenlesern. Also ich habe jetzt während meinem Projekt mit drei verschiedenen Fährtenlesern zusammengearbeitet. Zwei davon waren eigentlich immer mit mir unterwegs. Die suchen Pumas schon ihr Leben lang quasi, arbeiten auch für große Filmteams wie die BBC zum Beispiel, und die kennen sich schon extrem gut aus. Und mit denen ist man dann vor Sonnenaufgang schon unterwegs, damit man dann, wenn es hell wird, auf entsprechenden Hügeln steht, um dann mit dem Fernglas Ausschau zu halten, um die Pumas zu suchen.
Und Sie haben dann interessanterweise in Ihren Bildband vorne reingeschrieben noch für Karl. So Widmungen sind ja manchmal ganz besonders spannend und haben besondere Geschichten. Welche Geschichte steckt dahinter?
Genau, Karl Jordan, das war der Freund, mit dem ich zum ersten Mal in Patagonien war. Und der ist leider vor kurzem gestorben, und deswegen wollte ich das Buch eben ihm widmen.
Und haben Sie eine Vorstellung, welche Bilder Karl ganz besonders angesprochen hätten aus Ihrem Bildband?
Ja, also ich glaube, besonders die intensiven Porträts, also wo man auch so mal dem Puma wirklich in die Augen schauen kann. Und dann natürlich auch die ganzen Verhaltensaufnahmen, insbesondere die Puma-Jagd auf den Guanaco. Das ist vorher auch noch nie fotografiert worden. Und ich glaube, das hätte ihm schon besonders gut gefallen.
Unsere Füße tragen uns circa viermal um die Erde, wenn wir den Sollwert von 8.000 bis 10.000 Schritten pro Tag erfüllen. Und dabei geben 80% aller Deutschen an, unter Problemen mit den Füßen zu leiden. Denn schon kleinste Störungen an der ausgeklügelten Mechanik des Fußes wirken sich massiv auf unser Wohlbefinden aus. Yvonne Kollrack ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und erklärt am Dienstag in SWR1 Leute, wo es die meisten Probleme mit den Füßen gibt.
Die meisten Fußprobleme, Probleme, die durch das falsche Schuhwerk entstehen, durch zu enges Schuhwerk oder durch Schuhwerk, die unseren Fuß in eine Fehlbelastung zwängen. Das heißt, der Hallux valgus, der Ballenzeh, ist sicherlich ein Problem, was sehr, sehr häufig auftritt.
Das sind wahrscheinlich meistens Frauen, ne?
Das sind meistens Frauen, also die Zahlen gehen so von 2,5-mal mehr Frauen bis 10-mal mehr Frauen als Männer. Es ist aber auch eine kinetische Komponente dabei, sodass das durchaus auch Männer betreffen kann. Und auch Männerschuhe sind ja manchmal, vor allem wenn es die feineren sind, eigentlich zu schmal für den Männerfuß. Dann ist es der Spreizfuß, der fast noch häufiger ist als der Hallux valgus, der nur die Menschen nicht unbedingt zum Arzt führt oder schon gar nicht ins Krankenhaus, wenn man das nicht operativ angeht in der Regel.
Welche Probleme macht der Spreizfuß?
Der Spreizfuß macht Schmerzen unter dem Vorfußballen in der Mitte, der auch zu Nervenschmerzen führen kann, und das eigentlich dann bei jedem Schritt. Und das ist das halt das Problem am Fuß, dass dann jeder Schritt schmerzt.
Und das Blöde natürlich auch noch ausgerechnet, dieser Fuß ist so ein kompliziertes Gebilde. Was macht den Fuß so kompliziert?
Kompliziert macht ihn, dass es ein unheimlich ausgeklügeltes Zusammenspiel zwischen Knochen, Muskeln und Bändern sind. Und es ist deswegen so kompliziert, weil der Mensch das einzige Lebewesen ist, der dieses Fußlängsgewölbe und ein Fußquergewölbe hat, weil wir auf zwei Beinen gehen müssen. Wenn man zurückschaut in unsere Entwicklungsgeschichte, 3,2 Millionen Jahre, der Homo Australopithecus, der hat das angefangen, dass er sich in die Senkrechte ständig bewegt hat. Aber wenn man jetzt anschaut, unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen, die haben kein Fußlängsgewölbe. Die laufen auf beiden Fußwurzelknochen, die bei denen nebeneinander liegen. Und bei uns liegen sie übereinander.
Also das öfter Krabbeln täte uns also gut, nehme ich da Ihren Worten. Aber was haben Sie sich vielleicht heute für Ihre Füße schon Gutes getan?
Also das Krabbeln täte uns nicht mehr gut, weil wir ja jetzt aufrecht laufen müssen. Uns täte die Fußgymnastik gut. Was man jeden Tag seinen Füßen Gutes tun kann, finde ich, das denke ich jedes Mal, wenn ich in der Dusche stehe, dann lässt man so das Wasser vom Oberkörper runterlaufen auf die Füße. Und eigentlich möchte man ja seine Füße mal anfassen und die auch eincremen und einschäumen und spülen. Aber dazu muss man sich ja schon auf ein Bein stellen. Das schafft man nicht. Da muss man sich irgendwo festhalten. Beim Eincremen kommt man an die Füße manchmal gar nicht ran. Und wir vernachlässigen unsere Füße. Und wenn man sie denn mal in die Hand nehmen würde, dann würde man auch, glaube ich, eher dafür Aufmerksamkeit gewinnen, wo tut es denn eigentlich weh? Wie schaut mein Fuß eigentlich aus?
Yvonne Kollrack ist Orthopädin und hat darüber geschrieben, warum wir unsere Füße auf Händen tragen sollten. Eine Verletzung, die an den Füßen am häufigsten vorkommt, die gerissene Achillessehne. Aber es gibt Übungen, mit denen lässt sich vorbeugen. Und die hat Yvonne Kollrack am Dienstag in SWR Leute beschrieben.
Und zwar mit exzentrischen Dehnungsübungen. Das bedeutet Dehnungen oder Übungen, bei denen die Sehne mit der Muskulatur gedehnt wird, und zwar am besten macht man das auf einer Treppenstufe, also kann man sich auch gut am Geländer festhalten. Man stellt sich mit dem Vorfuß, auch mit beiden Füßen auf die Treppenstufe bei gestrecktem Knie, das ist ganz wichtig, sonst wirkt es nicht, und geht dann einmal auf die Zehenspitzen und lässt dann die Fersen absenken und hält diese Position 15 bis 30 Sekunden und macht das über mehrere Durchgänge. Offiziell heißt es 20 Durchgänge, 6-mal am Tag. Ich sag meinen Patienten immer, es reicht, wenn sie das morgens, mittags, abends 15 Durchgänge pro Seite wirklich ausführlich machen. Und das hat den Vorteil, man trainiert dabei nicht nur die Achillessehne bzw. die Muskulatur, die dann Verkürzungen oder Schäden an der Sehne besser ausgleichen kann, dadurch, dass sie elastischer ist, sondern auch die Plantarfaszie bzw. zu der Entität gehört dann auch der Fersensporn.
Und was macht denn die Achillessehne so kompliziert? Weil so viele Menschen sind ja davon betroffen.
Ja, die Achillessehne, da lastet der Fluch der Antike auf uns. Es ist einfach so, die Achillessehne ist die dickste Sehne unseres Körpers, weil sie halt im Stand und beim Gehen dauernd dafür sorgen muss, mit dem zugehörigen Konglomerat von Wadenmuskeln, dass wir nicht nach vorne kippen. Das heißt, die stabilisiert uns. Und die ist ungefähr so dick wie 2 Daumen oder 1 Daumen, je nach Daumen. Und das hat aber den Nachteil, dass sie sehr schlecht im Inneren durchblutet ist, weil die Blutversorgung der Sehne kommt nur von außen über ihre Hülle. Denn im Inneren würden die Blutgefäße nur stören. Und das passiert aber, wenn wir älter werden und wenn kleine Mikroschäden an der Sehne entstehen, dass um diese zu reparieren, sprießen dann Blutgefäße ein, es kommt zu Entzündungsprozessen und Reparaturvorgängen und das macht Schmerzen. Und das führt dazu, dass die Sehne immer unelastischer wird. Und das kann dann auch aus heiterem Himmel, wie ein Zuhörer auch gefragt hat, zu einem Riss führen. Und die Prophylaxe sowohl für die Achillessehnenschmerzen, die man auch Achillodynie nennt, als auch für den Achillessehnenriss ist, das ganze Gebilde flexibel zu halten durch diese Dehnungsübungen. Wenn man Probleme in der Achillessehne hat, das ist dann auch in der Nachbehandlung nach Achillessehnennaht oder zur Entlastung bei diesen Achillessehnenschmerzen, kann man auch temporär einen Fersenkeil tragen im Schuh als Einlage. Das entlastet die Sehne, führt aber langfristig, wenn man nur das macht und nichts anderes, dazu, dass sich die Sehne bzw. der Muskel auch noch verkürzt und dann hat man sich ein neues Problem geschaffen.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Der Philosoph Richard David Precht denkt das beides zusammen in seinem neuen Buch. Er hat bewiesen, dass philosophische Themen alltagstauglich und unterhaltsam sind. Am Mittwoch war er zu Gast in SWR1 Leute und sagte, wie sich künstliche Intelligenz definiert.
Allgemein ist künstliche Intelligenz, das sind statistische Systeme, also ganz, ganz viele Daten auswerten, verarbeiten, die Mustererkennung leisten. Und jetzt das Besondere, die in der Lage sind, nach wenn sie die Muster erkannt haben, sie eigenständig zu variieren. Das ist künstliche Intelligenz.
Also Algorithmen können sich dann selbstständig vermehren und können daraus etwas Neues auch entwickeln.
Können etwas Neues entwickeln. Die klassischen Anwendungsfelder, so die beeindruckenden Geschichten, dass es die besten Schachcomputer besser sind als die Schachweltmeister oder dass der beste Go-Spieler der Welt, Lee Sedol, vor einigen Jahren geschlagen wurde von künstlicher Intelligenz. Weil wenn man einmal verstanden hat, wie Go funktioniert, dann ist die Maschine dem Menschen überlegen.
Und da gibt es viele Beispiele inzwischen. Und dann der Sinn des Lebens. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Ach, da wollen Sie ja jetzt keine Antwort in einem Satz drauf haben.
Ich gebe Ihnen zwei.
Nein, das mache ich nicht in zwei Sätzen. Also erstmal darf jeder für sich selbst entscheiden, worin er den Sinn des Lebens sieht. Ich meine, es ist immer noch besser, das Leben hat keinen Sinn, als es hat einen Sinn, dem ich nicht zustimmen kann. Sinn des Lebens ist eine hochsubjektive Angelegenheit, aber er hat ziemlich viel mit dem Leben selbst zu tun. Und zwar nicht mit dem Leben im biologischen Sinne, sondern was es bedeutet zu existieren. Was bedeutet es für einen Menschen zu existieren? Und da gehören solche Dinge zu wie Anerkennung, Glück, Freude. Der Sinn des Lebens besteht darin, dass ich das Gefühl habe, ein sinnvolles Leben zu leben. Also er besteht aus einer ganzen Reihe von Dingen, ohne dass ich den Sinn des Lebens eindeutig definieren kann.
Und kann die künstliche Intelligenz daran einen Anteil haben?
Ich vermute eher einen geringen. Also der Sinn des Lebens taucht in der ganzen Debatte über künstliche Intelligenz ja nie auf, sondern es gibt nur einen Begriff, der auftaucht, und das ist der Begriff des Glücks. Also wenn über künstliche Intelligenz philosophiert wird, dann unter der Frage, ist das glücksmehrend oder nicht? Und das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Frage. Also wenn man sagt, ja, Menschen müssen in Zukunft viele einfache geistige Tätigkeiten nicht mehr machen, dann haben sie Zeit für was anderes. Das klingt doch erstmal gut, finde ich auch gut. Die Frage ist, was ist dann das andere, was sie machen, wenn künstliche Intelligenz besser Bilder malen kann, besser komponieren kann und so weiter, also all diese menschlichen Fähigkeiten auch besitzt, manche sogar in optimierter Form, dann stellt sich so ein bisschen die Frage, was wird denn dann tatsächlich aus dem Menschen? Also ist das Ziel künstlicher Intelligenz nicht die totale Langeweile auf Erden? Das wäre zumindest eine Frage.
Und warum glauben Sie, wird diese Frage nicht gestellt, sondern vordergründig das Glück betrachtet und nicht das, was danach folgt?
Weil der Treiber der künstlichen Intelligenz das Wirtschaftssystem ist. Künstliche Intelligenz wird nicht erfunden, um die Menschen glücklicher zu machen, das ist Marketing, sondern künstliche Intelligenz hat seine wichtigste Funktion darin, Umsätze zu generieren. Deswegen wird ja mit einem Milliardenaufwand daran geforscht und werden Dinge entwickelt, Geschäftsmodelle entwickelt.
Tiere denken, darüber hat Philosoph Richard David Precht schon vor vielen Jahren geschrieben und sich Gedanken gemacht, wo die Grenze zwischen Mensch und Tier liegt. Dass jetzt im Zuge der Covid-19-Fälle in Schlachtbetrieben über modernen Sklavenhandel und Tierquälerei diskutiert wird, darüber sagte Richard David Precht in SWR1 Leute.
Wundern tut mich das nicht. Das Thema schwappt ja immer mal wieder hoch. Jetzt schwappt es ganz, ganz besonders hoch. Und ich freue mich natürlich über die Empörung der Menschen, aber ich hoffe, dass da tatsächlich Konsequenzen gezogen werden, die weit über den Gesundheitsschutz hinausgehen, dass man sich tatsächlich die Mechanismen der Fleischindustrie mal anguckt und auch diese obszönen geringen Preise, die wir für das Leben von Tieren bezahlen. Meine Befürchtung ist allerdings, dass auch das dieses Mal nicht allzu viel nützen wird.
Sie haben schon vor einiger Zeit über den Umgang zwischen Mensch und Tier geschrieben, in Tiere denken. Was war für Sie der Auslöser, sich damit zu beschäftigen?
Das ist ein Thema, was mich schon ganz lange beschäftigt. Tiere denken war die Umarbeitung eines Buches, das ich bereits 1997, also meines zweiten Buches, was ich überhaupt geschrieben habe, fabriziert habe. Und das Thema hat mich nie losgelassen, weil ich Biologie ist mein großes Interesse, meine große Leidenschaft neben Philosophie. Und ich interessiere mich halt sehr, sehr stark für Tiere und auch für das Innenleben und das Bewusstsein von Tieren. Und die Skandale um die Tierhaltung in Deutschland sind ja leider in dieser Zeit, also mittlerweile 23 Jahren, nicht besser geworden, sondern im Gegenteil, sie sind schlimmer geworden. Was daran liegt, dass Deutschland unter anderem mit ganz, ganz viel Fördergeld mittlerweile zu den größten Massentierproduzenten der Welt gehört und dass der größte Teil des in Deutschland produzierten Fleisches ins Ausland verkauft wird, weil wir am günstigsten produzieren.
Seit 1990 ist in Deutschland gesetzlich festgelegt, dass Tiere keine Sachen sind. Was sagt das für Sie aus über den Umgang mit Tieren?
Gar nichts. Das ist ein sehr schöner Satz, der im bürgerlichen Gesetzbuch steht. Es ist auch interessant, dass wir in der Verfassung als Staatsziel ausgegeben haben, nicht nur die Umwelt zu schützen, sondern auch die Tiere. Und wir sehen ja, ich meine, wenn man sich hier die Fleischfabrik von Tönnies anguckt, wenn man sich Schlachthöfe anguckt, wenn man sich Massentierhaltung anguckt, wenn man sich die Stehsärge, in denen die Schweine und Rinder da sind, anguckt, das ist eine entsetzliche Sauerei. Das ist sozusagen das ganz große, dunkle Verbrechen hinter den Kulissen, was in diesem Land massenhaft stattfindet. Und die schönen Worte, die man irgendwo in irgendwelche Texte schreibt, die finden sich in dieser Realität nicht wieder.
Und warum schockt es uns offensichtlich nicht genug? Weil das ist ja auch bekannt, auch wenn nicht darüber diskutiert wird, dass sich dennoch am System nichts ändert.
Weil wir es nicht riechen. Also ich glaube, wir sehen das, aber wir sehen das als Bilder im Fernsehen, so ähnlich wie wenn wir hungernde Kinder in Äthiopien sehen und dann sagen wir schrecklich und 10 Minuten später denken wir an was anderes. Ich glaube, man müsste eigentlich mit jeder Schulklasse mal eine Führung machen durch einen Schlachthof. Und dann wird man sehen, wie die Tiere, die Schweine, die ja sehr intelligent sind, sehr sensibel sind, die merken, was da passiert. Ja, die wittern, weil was da auf sie zukommt. Die haben Todesangst, die schreien und vor allen Dingen haben die wahnsinnige Schweißausbrüche und man riecht einerseits das Blut der Schlachttiere und auf der anderen Seite die Angst dieser Tiere. Wer das einmal wirklich gerochen hat und nicht abgestumpft ist, auf den macht das einen tiefen Eindruck.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Eins gehört gehört. SWR 1.
Professor Ahmet Toprak war am Donnerstag zu Gast in SWR 1 Leute. Er ist Erziehungswissenschaftler an der FH in Dortmund. Er war als Antigewalttrainer und Sozialarbeiter im Einsatz und kennt so Theorie und Praxis bei Gewaltausbrüchen. Wie er bei Antigewalttrainings vorgegangen ist, das hat er in SWR 1 Leute erzählt.
Wenn man den Jugendlichen nicht die Grenzen aufsagt, was vielleicht im Alltag öfters passiert, es geht jetzt nicht darum, dass ich die Pädagoginnen und Lehrerinnen Schelte betreibe, sondern wir haben vielleicht dann in bestimmten Punkten vielleicht zu lasch oder zu weich gehandelt. Es geht ja nicht darum, dass man die Kinder und Jugendliche anschreien muss, sondern man muss das Fehlverhalten sofort sanktionieren und dann Konsequenzen aufzeigen. Sonst denken die Jugendlichen, ich darf mir alles leisten. Und genau das ist der Knackpunkt, wo die dachten, ich gehe dreimal zu Toprak, dann ist die Sache erledigt. Nein, es ist nicht erledigt. Du musst alles machen und vor allem, du musst mitarbeiten. Und vor allem das, was du gemacht hast, ist daneben. Daran müssen wir arbeiten.
Wie groß ist denn die Einsicht?
Die Einsicht über eigene Straftat ist am Anfang erstmal gering bis nicht vorhanden, muss man in dieser Form sagen.
Ja, die werden sich erstmal verteidigen, genau. ich habe doch nur und so weiter. Ne?
Genau, ich wurde provoziert, ja. Ich konnte nicht anders, der hat mich komisch angeschaut, etc. etc. Das heißt, die Einsicht über die eigene Verhaltensweise ist natürlich nicht vorhanden, aber man muss auch allgemein sagen, wer ist in der Lage, sich jeden Tag kritisch zu reflektieren. Das machen wir ja auch als Erwachsene ja nicht immer.
Aber das ist doch vermutlich genau die Aufgabe. Sie müssen jemanden dazu bringen, zu sagen, da habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht. Denn wenn das nicht passiert, dann wird es auch keine Besserung geben.
Genau. Und deshalb haben wir auch den Jugendlichen gesagt, du musst dein Verhalten über dein Verhalten stehen. Und vor allem, du musst über die Konsequenzen ziehen. Und du musst dich vor allem selber verbessern. Das heißt, es kann nicht sein, dass man einfach so konfrontiert wird. Die Frage, was hast du dazu beigetragen, dass du konfrontiert bist? Und das ist bei vielen eine neue Erkenntnis. Ich habe ganz banale Dinge gemacht, wie zum Beispiel den Spiegel vorgesetzt und habe gesagt, schau dich doch einfach mal an, du trägst auch dazu bei. Und viele haben sich auch dabei entdeckt, dass sie ihre Körpersprache, ihre Verhaltensweisen eben auch vielleicht die Gegenseite provoziert und dadurch auch vielleicht Dinge entstehen, die eigentlich nicht wünschenswert sind. Das heißt, man muss den Jugendlichen klar und deutlich sagen, was man nicht in Ordnung findet. Das ist ein Leitsatz in der konfrontativen Pädagogik. Wenn man auf Kleinigkeiten nicht reagiert, passieren immer größere Sachen und die Jugendlichen müssen immer die Kleinigkeiten steigern, damit es dann Spaß macht. Weil es geht auch bei vielen Jugendlichen auch so, das ist so ein Hahnenkampf. So, wer hat den besseren Zugang und wie kann ich steigern? Wie kann ich den Pädagogen auf die Palme bringen? Das testen auch die Kinder mit ihren Eltern auf einer anderen Ebene. Aber da muss man klare Sprache, deutliche Ansagen machen und vor allem, es müssen Konsequenzen sein, die umsetzbar sind. Ich kann nicht Sachen androhen und dann am Ende sagen, das geht ja gar nicht. Und das ist die Schwierigkeit bei Pädagogen, die können nicht so viele Konsequenzen aussprechen.
Und wie ist es bei mehrfach straffällig gewordenen Tätern? Wie sind Sie da umgegangen? Reicht das da aus?
Ja, die Konsequenz ist, wenn da zum Beispiel eine Bewährungsauflage ist, dann wird die Bewährungsauflage in Frage gestellt und aufgehoben. Wenn er eine richterliche Auflage hat, dann geht er in Dauerarrest. Und ich habe auch öfters das durchgezogen. Die kamen bettend zu mir und haben gesagt, die Auflage war Anti-Gewalt-Training, ich war nicht da, kannst du eine Ausnahme machen? Ich habe gesagt, nein, die Konsequenz ist, das ist deine Verhaltensweise, ich habe dich da darüber aufgeklärt, dann wird deine Bewährung aufgehoben. So einfach ist es, du hast gegen die Bewährungsauflage verstoßen und dementsprechend musst du die Konsequenzen tragen. Und genau darum geht es, es ist eine harte Maßnahme, aber ich finde, im Einzelfall ist auch berechtigt, weil er muss seine Verhaltensweise regulieren. Und wenn das nicht geht, dann muss er auch die Konsequenzen sehen.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Ulrike Hage ist Pianistin, Komponistin und Hörspielmacherin. Ausgezeichnet mit dem renommiertesten Jazzpreis, dem Albert-Mangelsdorff-Preis. Himmelsbaum heißt das neue Album. Und auf dem Cover ist ihr Gesicht in weißer Theaterschminke zu sehen und rosa eingefärbte Ginkgo-Blätter fallen darüber. Das Ginkgo-Blatt gilt als Wahrzeichen Tokios und Ulrike Hage hat eine besondere Beziehung zu Japan, wie sie am Freitag in SWR 1 Leute erzählte.
Also ich reise seit 2012 nach Japan und bin immer wieder gerne in diesem Land, weil mich die Kultur und die Art, mit dem Leben umzugehen, dort sehr fasziniert.
Und jetzt heißt es über dieses Album Himmelsbaum, das versammelt neun Stücke und da regiert der Geist von Reduktion und Konzentration. Wie kam es zu dieser Beschreibung?
Also das ist eigentlich etwas, was meine Musik immer schon auszeichnet. Also ich bin ja aufgewachsen mit Jazz, das heißt mit sehr vielen Tönen um mich herum, weil meine Eltern eine riesige Jazzplattensammlung haben. Und da wird im Jazz wird gerne viel gespielt auch. Ich habe ja selber auch experimentellen Jazz gemacht, aber auch in einer Big Band gespielt. Und von diesen vielen Tönen bin ich eigentlich im Laufe meines Lebens immer mehr zurückgekommen, dass auch der einzelne Ton eine ganz große Bedeutung hat. Und dass vor allen Dingen Platz zwischen den Tönen eine große Bedeutung hat. Da habe ich viel in Japan auch gelernt über das Ma und das Mu, ja, die Stille und den Abstand. Zwei sehr wertvolle Begriffe, weil die erst dafür sorgen, dass die Dinge zusammenhalten sozusagen und dass Spannung entsteht. Und ich glaube, deswegen hat der Autor des Pressetextes auch diese Worte gewählt. Für mich sind es eigentlich eher Mischungen aus Proportion und Emotion.
Und genau das wollen wir jetzt mal anhören. Wir hören mal rein in Himmelsbaum. Ulrike Hagen, SWR1-Leute, können Sie uns sagen, wenn Sie Ihre Töne hören, was Ihnen da gerade durch den Kopf geht?
Ich erinnere mich daran, wo ich das geschrieben habe. Ich habe ja die ganze CD auf Island komponiert und zwar ganz im Norden auf den Westfjorden in Ísafjörður. Und das ist eine Stadt, die die älteste Musikschule von Island besitzt, wo ich die Erlaubnis hatte, wunderbarerweise mit den Lehrern abgesprochen, dass ich jeden Morgen an dem großen Steinmeierflügel komponieren und spielen durfte. Und um mich herum war eigentlich nur das Meer, die Basaltberge, ganz wenig Menschen und ich hatte wirklich die Möglichkeit, für 4 Wochen sehr reduziert, keine sozialen Rituale, nichts, zu leben und zu komponieren. Und die ersten Töne, die mir zu diesem Ort einfielen, also die Töne, die ich immer suche für eine Grundstimmung oder für ein Thema, das waren genau die, die wir gerade gehört haben. Also es ist für mich eigentlich der Klang der Westfjorden in Ísafjörður.
Eins gehört. SWR 1.